Kleines Eintracht-Podcast-Special. Wir waren gerade eben auf einer kleinen Talk-Runde veranstaltet von der FR Frankfurt. Es waren da Armin Fee, Christian Heidel vom FSV,
Clemens Krüger
und von Darmstadt Fritsche, Rüdiger Fritsche.
Ja, es sind nur 11 Kilometer quer durch die Stadt vom Bornheimer Hang zum Waldstadion. Wenn man von dort dann weiter will nach Darmstadt zum Böllenfalltor, sind es 33 Kilometer. Wenn man von dort dann nach Mainz in die Arena fährt, 44. Und wer dann noch Lust hat, wird zurück zum Waldstadion zu fahren, sind nochmal 42 Kilometer. Wir haben so viel geballte Fußballpower hier im Rhein-Main-Gebiet, wie wir es noch nie hatten. Und das ist für uns Anlass genug, hier auch die geballte Kompetenz Ihnen vorzustellen.
Also einer der ersten Themen war die U23.
Ist das denn sowas empfehlen, dass man dann, wenn jetzt die U23 weg ist, häufiger zur A-Jugend, also zur U19 gehen muss? Oder weiß man das sowieso genau, was der Talk ist?
Ja, ich war jetzt kein Befürworter seinerzeit, dass man die zweite Mannschaft anmeldet. Ich glaube schon, dass es notwendig ist. Wir hätten allerdings aus meiner Sicht dann den Schritt machen müssen, das in die dritte Liga aufzusteigen, weil dann kannst du die Spieler anders ausbilden und du wirst dann richtig sagen, du hast natürlich, wenn du einen großen Kader hast, einen großen Kader für die Profimannschaft, den kannst du schon vergleichen, weil du immer welche wieder hochholen kannst, du musst ja auch trainieren können, du musst auch mal natürlich auch eine ganze Mannschaft dabei haben und da ist die Möglichkeit schon besser. Das war in seiner Zeit bei anderen Clubs jetzt in Stuttgart war das so, dass wir sehr viele Spieler auch aus dieser zweiten Mannschaft herausgeholt haben, ja, die immer nicht so weit waren, bei mir zu sein, aber dann ab und zu trainiert haben und dann eben auch die Qualität, sie wurden jede Woche wurden sie gefordert in der dritten Profiliga und dann sind sie natürlich schneller bei mir. Es geht immer für oder wieder. Jetzt ist es so, dass wir uns, also der Verein sich mehr auf die Jugendarbeit konzentriert, beinhaltet natürlich dann, dass wenn du gute Jungs hast, die jetzt nicht schaffen, jetzt nach oben, die vielleicht Spätzünder sind, wie du sagst, das ist wichtig, dass die dann weggehen, ja, weil die ja dann keine Chance mehr haben. Was dabei herauskommt, ob es wirtschaftlich besser ist, das wird sich erst zeigen, weil es eben auch noch relativ neu ist.
Die einen haben es abgeschafft, die anderen, die Mainzer, sind sehr erfolgreich jetzt in der dritten Liga. Das ist natürlich schon eine Stärkung für den gesamten Verein, das merkt man auch, weil da ist schon die Möglichkeit gegeben, in einem guten Wettbewerb in der dritten Liga dementsprechend die Spieler spielen zu lassen, was halt bei der Eintracht nicht möglich war in der vierten Liga. Das ist ein deutliches Leistungsgefälle. Ganz klar, das war der erste Themenkomplex, über den wir kurz diskutiert haben. Und dann ging es aber auch schon relativ schnell weiter in Sachen Transfers.
So innovativ kann kein Club in Deutschland sein. Also das ist auch wohl, was die Engländer an Geld bekommen, weil die uns ja auch schon 20 Jahre voraus sind, was die Auslandsvermarktung anbelangt. Hat natürlich auch mit der Sprache was zu tun. Es wird natürlich viel mehr Englisch verstanden. Im Ausland, in Asien oder sonst wo, wo das große Geld verdient wird, wie die Bundesliga, wird weniger Deutsch gesprochen. Natürlich werden wir auch mehr Geld bekommen, das ist keine Frage. Aber wir haben schon mal ähnliche Situationen gehabt, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, als Italien wesentlich mehr Geld bekam, mehr hatte als England, mehr hatte als Spanien, mehr hatte. Da hatten wir dann sehr, sehr viele ausländische Spiele geholt, aber die nicht erste Wahl waren. Deswegen waren wir auch hinten dran. Die haben die besten ausländischen Spieler geholt, was sie auch holen konnten, und wir haben dann das geholt, was die nicht wollten. Heute es kann auch so Entwicklung sein. Das heißt, da musst du schon, was jetzt natürlich besser ist, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben versucht, dann das besser hinzubringen. Wir haben dann wirklich in der Ausbildung der Jugend sehr viele gute Dinge gemacht, die viel besser ausgebildet wurden, dadurch auch relativ früh schon eingesetzt werden konnten. Das war so. Aber das Reservoir ist jetzt auch nicht unerschöpflich, das ist keine Frage. Also von daher wird das schon schwer. Ich glaube nicht, dass die Spitzenspieler dann irgendwo, die können ja nicht mit 40 Leuten spielen, das können ja nicht Chelsea und Arsenal, wie es alle heißt. Das können die nicht. Die Spitzenspieler, die glaube ich schon, dass die hier bleiben. Der Durchschnitt glaube ich eher, dass sie dann holen werden. Weil der Spitzenspieler wird nicht zur Stoke City gehen, ja, der wird ja nicht hin. Ja. Der bleibt ja lieber in München oder in Frankfurt. Die Spitze wird sich schon dann verändern, weil die besten Spieler aus Südamerika, die kriegen dann nicht mehr viel. Die kriegt auch nicht Bayern München oder Borussia Dortmund, die kriegen die nicht. Also das kann schon sein. Weil das haben wir schon mal gemacht.
Also das ist für Bayern eine Zeit
ja
wirklich schon.
Ja, momentan nach Bayern haben wirklich aufgehört. Bayern ist der einzige Club im Prinzip in Deutschland, der kein Verkaufsclub ist, der muss nicht verkaufen. Der kauft eigentlich nur einen, deshalb der einzige Club in Deutschland. Und da wird die Schere geht schon auch noch auseinander zu den Clubs dann wie Manu und so weiter.
Also für die Spitzenclubs wird das
Ja, die Spitzenclubs, ich sag mal, die jetzt in Deutschland sind, da geht ja nicht jeder zu den Spitzenclubs nach England. Ja, aber es gibt ja noch. Aber so wie, wenn du Pogba kaufen willst von Juventus normalerweise, dann glückt den Bayern München nicht. Ja. Oder De Maria jetzt. Wahrscheinlich glückt den Bayern München nicht, wenn der PSG Paris haben will oder wenn ein Arsenal hat. Dann kriegen die den nicht. Ja. Das wird schon, sage ich mal, dann europäisch zu bestehen, also in der Spitze zu bestehen.
Und da ist die Spanne, die immer weiter auseinander geht zwischen Deutschland auf der einen Seite und natürlich England, die halt ganz andere Summen haben. Wir haben jetzt Raheem Sterling, war ein Beispiel, was genannt wurde, mit für 64 Millionen. Da hat er jetzt einen Verein gewechselt von Liverpool zu Manchester City. Das sind Summen, die wir nicht in diesem Maße natürlich in der Bundesliga einfach so stemmen können. Das war ein weiteres Thema.
Ja, da ging es ja jetzt nicht nur um das Thema Transfer, sondern da war ja auch dieser Punkt drin mit Verteilung der Fernsehgelder, wo, wie ich fand, Heidel einfach eine ganz realistische Aussage gebracht hat, dass er gesagt hat, die Unterschiede, wie das in den einzelnen Ligen in Europa strukturiert, das hängt nicht an der Verteilung der Fernsehgelder, sondern dass die europäischen Wettbewerbe so krass unterschiedlich sind, dass du einfach wesentlich mehr Geld in der Champions League bekommst, als du sie in der Europa League bekommst. Und momentan ist einfach so, ist dadurch, dass viele englische Vereine da auch unterwegs sind, die natürlich in der Kombination mit der anderen Fernsehvermarktung, die bei sich betreiben, ganz andere Summen momentan zur Verfügung haben, was man ja eben an diesen ganzen Transfers auch sieht. Er selbst sagt ja auch, naja, so kritisch ist das jetzt für uns vielleicht nicht, dann nehmen wir halt einfach mal irgendwie einen Aufschlag, wenn die anrufen. Finde ich eigentlich eine ganz realistische Einschätzung von dem Thema.
Ja klar, also ich meine, du hast schon gemerkt, dass die Quelle, sag ich mal, des allen Ursprungs des Übels mehr oder weniger, was jetzt die großen Transfersummen anbelangt oder die unterschiedlichen Verteilungen, halt wirklich so ist, dass der Vierte auch Champions League spielen kann, ja, und dadurch gibt es da finanzielle Veränderungen. Aber ich fand den Punkt schon auf jeden Fall ganz gut vom Heidel, der wirklich dann gesagt hat, naja, also wir beschweren uns nicht, wenn wir für Okazaki 10 Millionen bekommen. Ja, das ist ein guter Spieler, aber 10 Millionen ist dann wieder die andere Sache. So muss man es halt im Endeffekt auch sehen. Ne? Wichtig ist halt nur, dass das Gesamtkonstrukt von der Bundesliga immer noch spannend bleibt. Ja? Und ich denke, das ist durchaus noch gegeben und das hat er ja auch gemeint. Aber man muss halt aufpassen. Die sind ja dann auch zu diesem Champions-League-Thema gegangen. Da fanden sie es, glaube ich, einstimmig schwachsinnig, dass der Vierte in der Bundesliga oder in England auf der Viertplatzierte dann weiter in die Champions League kommt, dass man nicht sich mal überlegen sollte, vielleicht mal eine Aufwertung der Euroleague vorzunehmen. Ja.
Und es würde auf jeden Fall einen weiteren internationalen Wettbewerb spannender machen, indem du halt eben quasi, wie sie ja auch alle bemängelt haben, nicht nur die gleichen Spiele siehst, sondern dann auch mal ein bisschen Unterschied dabei hast. Lustig fand ich dann, wie Heidel auch aufgeführt hat, als sie gerade in Europa gespielt haben, dass für sie das halt auch irgendwie fanmäßig wenig interessant ist, wenn du dann vergleichst, was bei Mainz in so ein Spiel geht und was mit Frankfurt da unterwegs ist.
Aber wir haben immerhin gegen den späteren, damals noch UEFA-Cup-Sieger Sevilla, sind wir ausgeschieden und haben als einzige Mannschaft einen Punkt geholt. Da sind wir ganz stolz heute noch drauf. Hat uns aber auch nicht so gut, wir sind rausgeflogen und dann sind wir mal in der Glückwunsch, Gas Medias irgendwo in Rumänien rausgeflogen. Das war jetzt nach hier, wo die Vampire sind. Jetzt sind wir hier, das Gasmal. Ja, ganz komisch. Ja, und jetzt glaube ich gegen Griechenland. Asterix Tripolis irgendwo. Das war eine Mannschaft, die spielt in Griechenland, da haben wir nur Argentinien gespielt. War eine neue Erfahrung. Da sind wir auch rausgeflogen. Aber jetzt komme ich da zum Kern der Sache. Wenn Mainz 05 europäisch spielt, ist das ein grundlegender Unterschied in Eintracht Frankfurt europäisch spielt. Wir haben
völlig reingekommen.
Ja, genau. Also, das sehe ich ja auch mit Hochachtung, nicht mit Neid, aber da können wir uns mit Eintracht überhaupt nicht vergleichen. Die fahren nach Bordeaux und haben wir Zuschauer in ihrem Heimspiel gegen Asterix Tripolis. Das ist einfach. Da können wir bei weitem nicht mithalten. Wir haben ein sehr familiär geprägtes Publikum. Und wenn wir gegen einen No-Name-Club um 21.05 Uhr bei uns in der Kofas-Arena anstoßen, da kommt keiner. Ja, das ist in Freiburg genauso, hat man das auch gesehen. Und wenn sie dann in Frankfurt europäisch spielen, machen sie nicht alles die Bude voll. Ja, das ist der große Unterschied. Dann verdient man natürlich auch wesentlich mehr Geld an der ganzen Geschichte. Wenn man es so gut macht, wie es die Eintracht gemacht hat, und dann noch weiterkommt, die Gruppenphase, dann kann man auch mit der Europa League Geld verdienen.
Das sind halt auch ganz andere Dimensionen, von denen man da einfach spricht.
Das war sowieso durchaus gut, wie selbstkritisch Heidel den Verein, seinen Verein gesehen hat, natürlich auch immer so mit einem lachenden Auge. Das hast du schon gemerkt, aber er hat ja durchaus recht, gerade die Fanmassen sind bei der Eintracht dann andere und dann kannst du natürlich eine Europa League ganz anders bewältigen als Mainz. Wobei, das haben wir ja eben auch schon gesagt, Mainz hat sich schon in so ein, ja, hat sich schon dieses Gimmick, sage ich mal, gegeben, was sie auch ganz gut so als Underdog, als kleinerer Verein ganz gerne pflegen. Da war Heidel jetzt auch wieder drauf und dran zu sagen, ja, wir sind froh, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Der Anspruch in Wirklichkeit wird dann auch wieder ein anderer sein, aber das ist natürlich ein Punkt, da ist die Eintracht, sage ich mal, schon führend, wenn es um die Fanmengen geht, ist ganz klar. Ne? Aber was ich auch interessant fand, war, jetzt ganz unabhängig von der Chronologie dieses Abends, war doch die Aussagen, viele Aussagen, die Fee getätigt hat. Also er war für mich deutlich oder überraschend offen.
Fee, jetzt haben die Sportkameraden aus Mainz, er war locker für den Okazaki und den Leister 23 Millionen abkassiert. Jetzt ist ja der Torwartmarkt in Deutschland sind ja bitte die besten Torhüter überhaupt der ganzen Welt und bis in die fünfte Liga ist aber überhaupt keiner frei. Was machen wir jetzt?
Ja, wir brauchen dann einen noch. Nein, die haben schon überlegt, was wir wollen. Das Wichtigste ist ja immer die Personalpolitik, das ist ja so. Ne? Zu den Mainzern muss man sagen, die können sich jetzt auch Spieler leisten, die hätten sie ja früher nie und nimmer leisten können. Ja, die haben es ja mehrere bezahlt. Das können sie deshalb, weil sie eben dieses Geschäft, das hat er natürlich überall gemacht, das muss man ganz klar sagen. So. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, jetzt bei Kevin Kraft gibt es ja zwei Sachen. Die haben einen guten Torhüter, den haben wir vor drei Jahren geholt. Der hat die Riesenchance bei Paris auch schon mal einen Riesensprung zu machen. Wir waren mit Kevin unheimlich zufrieden. Ja, die ganzen Jahre hat er richtig gute Leistung gezeigt, hat sich charakterlich total super verhalten. Das war sein Wunsch, auch dahin zu gehen. Wenn der Preis allerdings nicht gestimmt hätte, hätte ich denke ich einen guten. Das war eigentlich ein Win-Win-Geschäft für beide. Ja, und jetzt ist es so, dass wir natürlich jemanden holen, wo wir uns schon auch versprechen, dass der natürlich von der Klasse her ähnlich ist wie Kevin, dass er aber auch noch nicht, jetzt sage ich mal, schon 34 ist oder 35 ist, wo man dann sagt, jetzt müssen wir dann im Jahr oder zwei wiederholen.
Aber
es ist nicht so einfach. Ja, jemand zu holen im Tor, aber es gibt doch, wenn man sich den Markt dann, wenn man sich nicht befassen muss damit, weil man einen guten hat, wenn man sich mit dem zweiten befassen muss, dann weiß man gar nicht, dass es sehr viele gute erste Torhüter gibt in Europa. Und da haben wir uns natürlich intensiv beschäftigt und ich glaube schon, wenn wir den bekommen, den wir wollen, dass wir da uns, dass wir einen guten Torhüter haben.
Wer ist denn das?
Ja, das ist ja etwas, wo überhaupt gar keinen Vorteil hat. Überhaupt gar keinen Vorteil, wenn du vorher irgendwo was vorher bekommst. Es gibt aber ganz gute, auch im Verein, im Anflugs, die dann meinen, sie müssten besser verstecken, um dann dem Verein einen großen Nachteil zu gewähren. Die gibt es auch nicht ganz klug im eigenen Verein. Die musst du aber sofort dann, musst du dann entsorgen.
Aber bei Trachten wusste man das ja auch drei Wochen lang. Trotzdem ist der Deal, also das Interesse von Paris war ja bekannt, öffentlich bekannt. Das hat ja eigentlich gar nicht groß gestört. Dann können Sie dort jetzt auch einfach mal sagen.
Es geht ums Holen, es geht ums Verkaufen, es geht ums Holen.
Ja, ich meine, Paris hat den ja geholt.
Ja, der Paris hat den geholt.
Und jetzt können Sie uns doch mal sagen, wen Sie holen.
Ja, aber da waren ein paar mehr Daten, waren ja da schon festgestanden.
Okay.
Da ging es ja bloß noch um eins hin oder eins her.
Also, das ist jetzt noch nicht.
Das geht ja bei uns nicht. Bei uns gibt es nicht eins hin oder wir haben ja nichts.
Ne? Ja, wie siehst du das? Ja, also er war sehr offen, er hat viel persönliche Meinung mit reingebracht. Natürlich war es dann auch relativ klar, dass in dem Moment, wo es dann um Transfergeld geht, man natürlich auch auf den Trappwechsel anspricht und nach dem Motto von wegen, ja, Eintracht kann ja jetzt auch ein bisschen wildern, weil ein bisschen mehr Geld in der Kasse ist. Und ich fand gerade bei dem Thema Transfer, als dann die beiden Kollegen von der FR da so ein bisschen nachgebohrt haben, da ist er so ein bisschen zickig geworden. Also das war jetzt so ein Thema, was ihm nicht so, nicht so da. Weil er war relativ offen bei dem Thema, dass er gesagt hat, wir haben einen im Auge, ja, den wir nicht nur für ein Jahr verpflichten wollen und uns dann wieder umgucken wollen. Und wir wollen auch keinen haben, der jetzt irgendwie 34 ist. Also das war schon so eine Aussage nach dem Motto, langfristig eher in einem Alter, wo du sagst, du kommst die nächsten 3, 4, 5 Jahre mit dem Spieler da auch noch hin.
Ja, fand ich aber zum Beispiel auch mega gut, dass er, wie deutlich er das auch gesagt hat. Denn mir war davor nicht hundertprozentig bewusst, oder ich wusste es nicht mit Sicherheit, dass jetzt wieder eine ganz klare Nummer 1 gesucht wird, ja, sondern schon jemand, der vielleicht mit Lindner oder so in einen Zweikampf tritt. Aber für mich kam das rüber, der die Qualität hat, die ein Trapp auch hatte. Also wirklich an dieses ähnliche Leistungsniveau herankommt. Das ist schon ein Novum. Und dann eigentlich momentan aktuell sogar Nummer 1 irgendwo bei einem anderen Verein ist. Und zudem sich in einem Altersrahmen befindet, der das 33. Lebensjahr nicht überschreitet, ja, dann engst du das schon mal ein. Das wurde aber explizit europäischer Nummer 1 gesagt. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir uns von diesem deutschen Torhüter wegbewegen, ja, während wir hier uns in der urbanen Umgebung Frankfurts befinden, wo es hier Geräusche gibt, ja, wie es halt so ist, ja. Also ich bin da sehr gespannt, fand es aber einfach mal relativ aufschlussreich, und ich glaube, dass die Verhandlungen relativ weit gediegen sind, ja, nur der Name noch nicht publik werden sollte, um eventuelle Vertragsverhandlungen nicht unnötig zu erschweren. Und das kommt nämlich da wieder rein, was du gesagt hast, weil natürlich jedem ist klar, dass die Eintracht jetzt roundabout 10 Millionen gut gemacht hat. Ja? Aber die wollen nicht diese 10 Millionen wieder in neue Spieler reinvestieren. Das hast du gemerkt mit der Personalie, die des australischen Nationaltorhüters, der beim FC Brügge spielt. Das war der Matthew Ryan, wäre ein super Torhüter gewesen, aber nicht für 7 Millionen.
Ne, ich glaube schon, dass sie einen Teil davon in Personal wieder investieren wollen, aber nicht die volle Summe in eine einzelne Person.
Ja.
Spannend in dem Zusammenhang fand ich auch das, was Fee auf die eine Zuschauerfrage am Ende noch geantwortet hat, wo es um diese Personalie Cutlets ging, wo er ja auch gesagt hat, für so einen Spieler, gerade international, ist es halt auch wichtig, dass er in die Mannschaft reinkommt, dafür muss er die Sprache können und so weiter. Was für mich auch am Ende so ein bisschen ein Indiz ist, wenn man sagt, okay, wir holen jetzt hier eine neue Nummer 1, die auch auf demselben Level wie ein Kevin Trapp ist, die auch in die Mannschaft passt, dass man sich da schon jemanden ausgesucht hat, zumindest würde ich das jetzt so mal vermuten, der auch aufgrund seiner Erfahrung und aber auch auf Grundlage der Sprache relativ schnell in der Lage ist, sich in die Mannschaft zu integrieren, weil auf der Torwartposition ist das einfach essentiell. Das ist nicht irgendwie einer von drei Innenverteidigern, wo du es über zwei wieder ausgleichen kannst. Da hast du nur einen, der muss mit der Mannschaft zurechtkommen. Also für mich war das alles schon sehr konkret. Es klang sehr danach, als wenn wir da schon
relativ weit
waren, auf jeden Fall, ja. Wenn das schnell geht, jetzt auch schnell eine Entscheidung oder eine Aussage bekommen können. Und wahrscheinlich auch niemand, der jetzt unbekannt ist an der Stelle.
Weiß ich nicht. Ich denke, es gibt immer Spiele, die für gewisse Leute unbekannt sind, für die anderen sind sie bekannt. Also ich glaube, gerade wenn du in den internationalen Bereich gehst, kann es schon sein, dass es jetzt keine... Also es ist ein Victor Valdez, der momentan auch frei ist, ja. Ehemalige Nationaltorhüter Spaniens und so weiter und so fort, der wird es nicht werden, ja. Auch wenn der frei ist, ja. Aber ich denke, es wird schon jemand werden, der sich relativ schnell anpassen kann und keine großartigen Probleme hat. Ich fand aber, wie du das auch eben schon angesprochen hast, die Kommentare, die Fee zu Cutlets gegeben hat, sehr interessant, dass er ihn weiter nicht aufgeben will, ja, dass er weiter an ihn glaubt, und das hat auch Heidel bestätigt, der die Qualität des Spielers durchaus lobt. Knackpunkt, ganz klar, Sprache. Und daran muss gearbeitet werden, denn nur so kommt ein Spieler auch in das Team hinein, wenn Witze gemacht werden. Das ist wie, was weiß ich, im Arbeitsalltag eines jeden anderen Bürgers, mehr oder weniger, oder wenn du dich in einem Freundeskreis befindest. Du kannst diese Witze nur verstehen, wenn du die Sprache sprichst.
Und da haben wir ja schon den einen oder anderen Spieler bei der Eintracht gesehen, bei dem es nicht funktioniert hat, weil einfach diese Sprachthematik da war. Ja, Alex, ihr ehemaliger Lieblingsspieler, bevor sie jetzt ein Alex Meyer-Trikot bekommen hat. zu Recht natürlich.
Ja, ist hier sonst noch mal großartig was hängen geblieben jetzt von dem Abend? Was hättest du jetzt noch großartig erwähnenswert gefunden? Wie hältst du die Personale? Wie fandst du den Auftritt, wahrscheinlich den ersten persönlichen Auftritt jetzt hier von dem FSV-Mensch?
Ich muss sagen, was aber auch aufgrund der Verteilung so ein bisschen klar war, dass sowohl Fritsche als auch Krüger, hieß er, glaube ich, ja, heißt er, so ein bisschen untergegangen sind, und dass das eigentlich so eine, ja, was auch nachvollziehbar ist, so eine Fee-Heidel-Runde im Prinzip war. Das sind nun mal die offensichtlich interessanteren Vereine, da hast du auch einfach gemerkt, die haben so ein bisschen
Persönlichkeiten, ne?
Es sind die erfahrenen Persönlichkeiten, ja. Und du hast halt auch gemerkt, die Jungs haben halt einfach so ein bisschen mehr Medienerfahrung. Die haben das halt ganz anders hier gehandhabt.
Trotzdem.
So ein bisschen unfair fand ich, dass die meisten Fragen halt am Ende oder zumindest so im letzten Drittel von den beiden Moderatoren hauptsächlich an Christian Heidel und Armin Fee gingen. Ja. Also die anderen, man hat auch nicht wirklich versucht, die anderen da wieder so ein bisschen reinzuholen, wobei ich so das Gefühl hatte, dass der Herr Fritsche jetzt auch gar nicht so die große Lust hatte, sich an der Diskussion zu beteiligen. Nee. Den Satz, den man mehrmals gehört hat, war, da ist der Darmstädter bei raus.
Ja.
Also ich glaube, der war da gar nicht so böse drum, dass er da jetzt nicht so viel sagen musste. Und FSV, hätte mich interessiert, da noch irgendwie ein bisschen mehr zu hören, weil ich den Verein jetzt im Gegensatz zu dir nicht so auf dem Radar habe. Aber da fand ich, hat man jetzt auch nicht versucht, ihn so ein bisschen in die Diskussion mit reinzuziehen.
Ich hatte überlegt, ob ich noch eine Frage zum FSV stellen sollte, was jetzt natürlich gerade in dieser Runde ein absolutes Novum gewesen wäre. Ja? Denn ich glaube, den FSV auch hier haben jetzt vielleicht nicht hundertprozentig die Leute interessiert. Ja? Aber was für mich halt interessant gewesen wäre, wäre eigentlich die ganze Entwicklung gewesen mit Oral und so weiter und so fort. Clemens Krüger hat da ja auch keine unbeträchtliche Rolle gespielt. Okay, das dazu vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich weiß nur, dass wenn ich Clemens Krüger wieder irgendwann sehe in einer Runde, dann muss ein Phrasenschwein aufgestellt werden, in das er hineinzahlt, denn was er an diesem Abend heute erzählt hat, das reißen wir an unseren besten Tagen auch manchmal. Ja?
Vor allen Dingen du.
Naja.
In Summe muss ich sagen, es waren eigentlich ganz kurzweilige 90 Minuten. Die Location war schön und ich habe jetzt richtig Bock auf Bundesliga. Es dauert noch ein paar Wochen, bis das wieder losgeht, aber...
FSV geht bald los. Ich glaube am 28. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall in Bälde geht's los, glaube ich, gleich gegen Red Bull. Nein, das ist natürlich Rasenball Leipzig. Das wird auch eine spannende Situation. Ich glaube, da werde ich gleich mal vorbeischauen. Fahrplan ist klar, irgendwie beim nächsten, vor dem nächsten Pokalspiel, vor dem allerersten Pokalspiel, werden wir uns nochmal hören, würde ich sagen. Ne?
Genau, also wir werden auf jeden Fall vor dem Pokalspiel was machen und wir müssen ja nochmal so ein bisschen über Saisonvorbereitung sprechen. Mal so gucken, was wir da terminlich haben. Auf jeden Fall mal den Twitter-Account im Auge behalten. Da kommt auf jeden Fall rechtzeitig vorher eine Ankündigung und vielleicht haben wir bis dahin ja auch einen Torwart und vielleicht wissen wir ja bis dahin auch, ob Sydney Sam jetzt verpflichtet wird oder nicht.
Sydney Sam ist jetzt trotzdem, bevor er unterschrieben hat, irgendwie dann doch rausgekommen und jetzt wollten wir eigentlich nur noch mal nachfragen, nachdem sich jetzt herausgestellt hat.
Ja, aber es sind auch so Dinge, also ich kann so Dinge, die jetzt eine Gesundheit damit, also ich finde, das gehört sich einfach normalerweise. Mich wundert sowieso, dass sowas dann rauskommt.
Also wir haben mit dem Berater telefoniert, der hat gesagt, das wäre auch in Ihrem Interesse gewesen, dass es bekannt wird, weil sonst halt die Gerüchteküche brodelt und Sie wollten die,
ja, aber
das war eine klare Diagnose bekannt, das hat ja auch
okay, wenn, das macht, also wenn der Berater und das Spiel das macht als Beispiel, dann sage ich das völlig korrekt. Aber es ist nicht bei meinen Spielern im Endeffekt, also er ist nicht bei meinem Club, also kann ich mich nicht über den Spieler äußern, über den Gesundheitszustand eines Spielers, der beim anderen Verein ist. Also dazu werde ich nichts sagen. Weil es ist einfach etwas, was mich in dem Fall, auch wenn ich es weiß, es geht der Öffentlichkeit nichts an. Daran halte ich mich jetzt auch. Gibt es da für mich jetzt im Moment noch keinen neuen Stand.
Ja, stimmt, das war auch noch eine Thematik, ne? Auch durchaus interessant.
Ja.
Jetzt haben wir zwar schon abmoderiert, aber ich denke, das sollten wir trotzdem noch mit reinbringen. Ich fand das sehr interessant von Fee und würde ich ihm da auch absolut zustimmen, dass es schon bedenklich ist, mit welcher Offenheit über Krankheiten von Spielern gesprochen wird. Ja, ich meine, natürlich ist es klar, dass man das vielleicht kommunizieren muss, wenn er durch den Test gefallen ist, aber trotzdem ist es halt ja auch für ein bisschen problematisch. Ich merke schon, dass die moralischen oder auch ethischen Vorstellungen von Fee im Fußball schon Hand und Fuß haben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, in der anfänglichen Skepsis die ist nicht mehr so ganz bei mir, die ist ein bisschen weiter weggerückt. Mittlerweile freue ich mich, dass Fee da ist und hoffe, dass wir eine gute Runde spielen. Die FR-Jungs haben uns ja schon total in die Höhen getippt. Der eine Champions League, der andere Platz 7. Ja? Also wenn das irgendwo sich dazwischen bewegt, dann ist, glaube ich, jeder von uns sehr froh. Und ansonsten muss man die FR mal heute mal loben dafür, dass sie so eine ganz gute Veranstaltung auf die Beine gebracht haben. Und das Ding war mit ca. 200 Zuschauern auch ordentlich voll. Ne?
Genau, anders, was wir getippt haben, was ich noch so im Kopf behalten habe, war, glaube ich, Darmstadt auf Platz 16.
16 war es, ne? Ja, genau.
Darmstadt auf Platz 16, das wäre Relegationsplatz. Der ist doch schon vom HSV vorbelegt, oder?
Ja, natürlich, das ist das Dauerabonnement im Endeffekt, ja, aber vielleicht tut sich ja da mal was auf Platz 17, ja. Aber hier, ganz ehrlich, Darmstadt hat heute Caldirola verpflichtet, das ist ein ganz guter Mann, eigentlich aus Bremen. Du siehst, auch die tun im Rahmen ihrer Möglichkeit alles, um die Klasse zu halten. Und ich bin gespannt, wie das Konstrukt dann zusammenläuft. Viele neue Torhüter, das ist ja auch beim FSV in der zweiten Liga, die haben neuen Torhüter bekommen, weil der langjährige Schlussmann Patrick Land den Verein gewechselt hat. Also behaltet die Hinterposition im Auge und wir schauen dann mal, wie es Richtung Europa mit der Eintracht geht. Insofern würde ich sagen, Deckel drauf.
Genau, wir machen den Deckel drauf. Wir melden uns in den nächsten Wochen. Stay tuned. Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.